Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle so gekommen seid, dass ihr so zahlreich gekommen seid zu einem, ja, ich weiß nicht, ob ihr deswegen gekommen seid, aber wir haben heute ein wirklich sehr, sehr wichtiges Thema. Ich möchte damit einleiten, dass wir uns ein bisschen erinnern an das, was vorher gewesen ist. Kinder, vielleicht, ihr kennt das ganz bestimmt, besonders diejenigen, die jetzt am Mittwoch auf der Bibelstunde gewesen sind. Wir haben dunkle Nacht und ein Mann kommt in dieser Nacht zu Jesus. Er hat seine Gründe, warum er in der Nacht kommt und nicht am Tage mit ihm spricht, ganz einfach aus der Menge heraus zu Jesus spricht, sondern er kommt wirklich im Dunkel dieser Nacht und möchte mit Jesus sprechen. Er hat irgendwas auf dem Herzen, was er nicht versteht, was er nicht begreift. Er ist selber Lehrer, aber er weiß nicht alles. Er versteht nicht alles. Er braucht eine Aufklärung. Dieser Mann heißt wie? Nikodemus. Nikodemus heißt dieser Mann. So, er sieht Jesus, dieser Nikodemus, der ist ja Lehrer, der weiß sehr viel und er sieht in Jesus einen ganz einfachen, einen ungebildeten Mann vom Land. Nichts Besonderes. Und trotzdem ist dieser Mann zu etwas fähig. Dieser Mann kann Zeichen tun, die sonst niemand tun kann, der nicht eine ganz besondere Verbindung mit Gott hat. Das sieht er, das versteht er, das begreift er. Und damit kommt er zu Jesus und er möchte Antworten haben. Er sieht in Jesus, da muss irgendwas mehr sein. Vielleicht ist er auch ein Prophet oder irgendwas. Ich möchte es verstehen. So, jetzt kommt dieser Nikodemus zu Jesus und er möchte mit dem Jesus jetzt auf Augenhöhe reden. Jesus ist ein einfacher, ungebildeter Mann vom Land und jetzt erhöht dieser Nikodemus diesen Mann und stellt ihn hin quasi als Lehrer und jetzt darf der Nikodemus mit Jesus als auf einer Augenhöhe reden. Aber Jesus geht da gar nicht drauf ein. Jesus ignoriert das völlig und behandelt diesen Lehrer wie einen kleinen Schuljungen, der in die erste Klasse muss. Und er möchte ihm etwas erklären. Er muss ihm Anfanglektionen quasi aus dem ersten Schuljahr nochmals erklären. Als erstes sagt er zu ihm, weißt du, Nikodemus, du bist blind. Du siehst viele Dinge nicht. Du musst die Augen aufmachen. Du siehst das Reich Gottes nicht. Das, worauf es ankommt, das, wofür Nikodemus eigentlich hinarbeitet, das, was eigentlich sein Lebensinhalt sein sollte, das sieht er nicht. Das sagt Jesus ihm einfach so. Als nächstes sagt er ihm, du führst kein richtiges Leben. Wenn du richtig leben willst, dann musst du neu geboren werden. Und Nikodemus sagt, wie soll denn das funktionieren? Das geht doch gar nicht. Und Jesus sagt, ja, das geht. Und dann muss der Nikodemus erfahren, dieses neue Leben, das geht nur, wenn der Heilige Geist wirkt. Und Nikodemus kann auf diesen Geist überhaupt keinen Einfluss nehmen. Überhaupt nichts tun. Der Geist wirkt, wo er will, und wir können es nur beobachten. Und dann muss der Nikodemus hören, dass er unwissend ist. Der Lehrer Israel weiß nicht. Und dann kommt die Höhe. Dann provoziert Jesus, würden wir sagen, wirklich. Nee, Jesus sagt, du hast keinen wirklichen Glauben. Ich erkläre dir etwas, was auf dieser Erde geschehen wird. Du verstehst es nicht, du glaubst es nicht, du kommst damit nicht klar. Aber was wird, wenn ich dir anfange, von himmlischen Dingen zu erzählen? Dann kannst du gar nicht mehr, dann kommst du gar nicht mehr weiter. Und ab diesem Punkt der Rede, dann spielt Nikodemus als ob keine Rolle mehr. Dann geht es um etwas ganz, ganz Wichtiges, aber Nikodemus steht im Hintergrund, er taucht gar nicht mehr auf, weil Nikodemus sich mit in die Reihe all der Menschen auf dieser Erde einreihen muss, die eine ganz, ganz wichtige Entscheidung treffen müssen. Und auf diese Entscheidung ist Abi schon eingegangen und diese Entscheidung und diesen ganzen Weg, den wollen wir heute mit euch zusammen betrachten. Unser Thema heute ist, Jesus zeigt den Weg der Rettung auf. Wir wollen sehen, wie dieser Weg der Rettung aussieht. Was sagt Jesus? Jesus hat einen Antrag an uns gemacht, das hat Abi sehr gut erkannt. Aber dieser Antrag war nicht nur, willst du mich heiraten oder willst du zu mir? Das machen wir auch nicht, wenn wir mit unserer Frau einen Antrag machen. Da ist eine Vorgeschichte dazu. Da ist etwas, das wird umschrieben, da machen wir sonst irgendwas. Welche Dinge, die wir einfach in den Weg leiten, damit das dann geschehen kann. Und als erstes erklärt Jesus, warum er auf die Erde kam. Jesus erklärt, warum er auf die Erde kam. Das ist ganz einfach. Niemand konnte hinauf, also musste Jesus herunterkommen. Und der erste Vers, den wir betrachten wollen, der kam schon in der Bibelstunde vor, aber wir wollen den mit betrachten, weil das mit in diesen Weg hineingehört. Und dieser Vers lautet, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn Gottes, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Niemand ist hinaufgestiegen, also musste der Sohn des Menschen herabsteigen und er ist im Himmel. Ich möchte das einmal erklären mit einem Bild, das wir noch von unserem 1. Mose Bibelstunden kennen müsstet. Das ist ein Zikkurat. Das ist ein, wir würden sagen, ein Götzentempel. Der Gedanke bei diesem Tempel ist, da sind viele Stufen, die kann man, hier sind ganz viele Stufen, die kann man hinaufgehen und oben ist dann so eine kleine Tempelanlage. Da kann ich anbeten, da kann ich Gott dann anbeten, da werden Opfer gebracht und viele andere Dinge gemacht. Aber der Punkt ist, ich steige zu Gott hinauf über viele Treppen, damit ich bei Gott bin. Ich möchte zu Gott hinaufsteigen. Und jetzt würden wir sagen, ja, das war damals, die Menschen waren nicht so weit gebildet, das war, heutzutage passiert das nicht. Kennt ihr diese Treppe hier? Die Menschen, die da drauf sind, sind gar nicht so veraltet. Wir sehen Menschen im Anzug, wir sehen ältere Menschen, wir sehen wirklich Menschen aus allen Schichten. Das ist eine Treppe, die finden wir in Rom. Die Treppe heißt Scala Santa, die heilige Treppe einfach. Und jeden Tag gehen auf dieser Treppe tausende Menschen hoch, um Gott anzubeten. Ich zitiere einmal, 28 Marmorstufen, die es kniend zu erklimmen gilt. Also die sind nicht gestolpert, die knien ganz bewusst. Und auf jeder Treppe, auf jeder Stufe wird ein Gebet gesprochen und eine Buße getan. Das ist ganz aktuell. Bis man hinauf zur Anbetung des Bildes des gekreuzigten Gottes gelangt. Dies ist der Ritus, den Tag für Tag tausende Pilger aus aller Welt vollziehen. Jeden Tag versuchen Menschen hinauf zu Gott zu steigen. Diese Sehnsucht nach Gott, dieses bei Gott sein, diese Beziehung zu Gott ist etwas ganz natürlich, was Gott als ein natürliches, eine natürliche Sehnsucht in den Menschen hineingelegt hat. Wir wollen zu Gott. Und am liebsten würden wir zu Gott hinaufsteigen. Und Stufen sind da eine sehr gute Möglichkeit dazu. Jetzt wissen wir, dass Jesus mit Nikodemus gesprochen hat und in Israel gab es solche Stufen nicht. Das passte gar nicht in das, was sie aus dem Alten Testament gelernt haben. Aber in Israel gab es eine moralische Treppe, die sie aufsteigen konnten. Und die Pharisäer, und Nikodemus war ein Pharisäer, die dachten sich, wir sind schon sehr weit oben auf dieser Treppe. Eine moralische Treppe, wenn ich alle Gebote Gottes erfülle, dann komme ich immer weiter zu Gott, dann bin ich irgendwann bei Gott, dann darf ich mit ihm Gemeinschaft haben. Und so haben sie sich gesehen. Sie haben sich sehr weit oben gesehen, ich darf mit Gott Gemeinschaft haben. Und Jesus sagt, geht nicht. Geht nicht. Niemand ist hinaufgestiegen zu Gott. Niemand. Egal wie du versuchst, diese Treppe zu erklimmen, ob auf Knien, ob betend, auf allen Vieren, im Handstand, es geht nicht. Niemand kann so eine Treppe bauen, die hinauf bis in den Tempel, bis in den Himmel reicht. Das haben die Menschen damals im Turm von Babel schon versucht. Aber es geht nicht. Niemand kann zu Gott hinaufsteigen. Und Jesus sagt, niemand kann zu Gott hinaufsteigen, außer dem, der herabgestiegen ist. Eine einzige Person, der einzige, der dazu in der Lage ist, der runter kann, aber auch wieder rauf kann, das ist der Sohn des Menschen. Das ist Jesus Christus. Das hat einen ganz einfachen Grund. Jesus ist heilig. Wir hatten das letzten Sonntag schon gehabt, dass wir uns einmal angeschaut haben, dass wir einen dreimal heiligen Gott haben und auf der anderen Seite einen sündigen Menschen. Und diese beiden Pole kommen nicht zueinander. Das geht einfach nicht. Das geht auch nicht. Das ist, wenn wir Magnet irgendwie dran halten wollen, wo die Pole nicht zueinander passen, dann stoßen sie sich immer wieder ab. Genauso ist es hier. Ein dreimal heiliger Gott, ein sündiger Mensch, es geht nicht. Niemand kann hinaufsteigen. Niemand kommt zu Gott. Außer dem, der selbst heilig ist. Und dann geht das auf einmal. Weil das verträgt sich. Das ist überhaupt kein Problem. Beachten wir hier auch, wie Jesus sich selbst beschreibt. Er sagt, dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Er ist zum einen herabgestiegen, er war auf der Erde, aber er ist gleichzeitig auch im Himmel. Und Benedikt Peter schreibt dazu, das ist ein kleiner Exkurs, würde ich sagen, weil es das Ziel von Johannes ist, damit wir erkennen, Jesus ist der Sohn Gottes. Und hier wird das nochmal deutlich, als Mensch konnte er auf der Erde nicht zur gleichen Zeit an zwei Orten sein, das ging nicht. Jesus war entweder in Jerusalem oder in Galiläa, aber als Gott, der er immer war und immer blieb, war und bleibt er allgegenwärtig. Das heißt, er konnte gleichzeitig im Himmel sein und gleichzeitig auf der Erde sein. Also wir halten fest, Jesus erklärt und sagt, niemand konnte aus dem Himmel herabsteigen. Wir haben zwei Personen, die in den Himmel, niemand konnte aus dem Himmel herabsteigen. Wir haben zwei Personen, die in den Himmel hinaufgenommen worden sind. Wohlgemerkt, die sind nicht hinaufgestiegen. Henoch wurde einfach erdrückt, dann war er nicht mehr da. Elia ist mit einem Sturmwind hochgesaust, auf einem goldenen Wagen. Sie haben es beide nicht selber geschafft, sondern es war die Entscheidung Gottes, ich nehme sie weg, sie gehen in den Himmel. Aber es war kein Mensch, der es geschafft hat, in den Himmel hinaufzusteigen. Gott entschied sich, in der Gestalt eines Menschen herabzukommen, runterzukommen, zu uns Menschen und mit uns eine Beziehung anzufangen. Es war die einzige Möglichkeit, die es da gegeben hat. Und als letztes, Jesus ist zu allen Zeiten Gott gewesen, sogar seine Allgegenwart hat er nicht abgelegt. Wir gehen jetzt weiter zum nächsten Punkt. Gott kam also zu uns, aber damit ist die Beziehung mit Gott noch nicht wiederhergestellt. Das geht noch nicht. Er ist zwar bei uns, aber es muss noch mehr passieren. Gott muss seiner eigenen Gerechtigkeit Rechenschaft tragen, so wie ich gerade eben gesagt habe. Der heilige Gott muss irgendwie mit dem sündigen Menschen zusammengebracht werden. Und wie sah das aus? Wie geschah es? Und unser zweiter Punkt ist, weil niemand hinaufkam, niemand es geschafft hat, musste Jesus ans Kreuz. Das ist für uns Alltag. Das kennen wir schon aus der Kinderstunde. Es ist für uns nichts Neues. Weil niemand hinauf kann, musste Jesus ans Kreuz. Und dabei achten wir mal bitte auf das kleine Wörtchen muss in diesen zwei Versen. Dort heißt es, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, da kommen wir gleich noch mal ein bisschen näher dazu, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Und dann, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also wie Mose das damals gemacht hatte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Und dieses muss steht im Griechischen das Wort dei und heißt so viel wie es ist nötig, es muss sein, einen anderen Weg gibt es nicht. Es ist nötig, es muss sein, einen anderen Weg gibt es da nicht. Denken wir jetzt nochmal dieses Zikkurat, was wir vorher gesehen haben, diesen Tempel, wo man über Stufen nach oben steigen konnte. Kein Mensch kann zu Gott hinaufsteigen. Keiner. Niemand schafft es. Gottes Nähe für den Menschen ist eigentlich undenkbar, eine unendliche Barriere. Geht nicht. Eine Beziehung nicht vorstellbar. Und jetzt, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Es ist nötig. Es muss sein. Es geht nicht anders. Und Jesus zeigt durch einen Vergleich den Weg, auf den er gehen musste. Er zeigt durch einen Vergleich aus dem Alten Testament, wie muss es geschehen, damit es möglich ist. Es muss sein, es geht nicht anders. Und wir wollen uns diesen Vergleich, diese Geschichte einmal genauer anschauen. Wer eine Bibel hat, schlagt das bitte auf. 4. Mose 21. Diese Stelle wird jetzt nicht angestrahlt. Also 4. Mose 21, auch wieder eine wohlbekannte Geschichte oder eine wohlbekannte Stelle. 4. Mose 21, die Verse 4 bis 9. Kinder, ihr könnt zuhören. Das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte. Dort heißt es von dem Volk Israel, da zogen sie vom Berg Hor weg auf dem Weg zum Roten Meer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Also, die müssen von A nach B, aber sie müssen einen Umweg machen. Was machen dann die Kinder normalerweise? Oh, wie lange dauert das noch? Ja? So ähnlich ging das dann hier auch so. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Sie wollten nicht mehr. Und dann fangen sie an. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, damit wir in der Wüste sterben, oder was? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Ja, die wollen nicht mehr. Kinder, das ist so, als wenn ihr sagen würdet, wir wollen keine Nutella mehr essen, das geht einfach, das ekelt uns. So ungefähr ging es denen, ja. Jeden Tag süßes Manna, Himmelsbrot und sie wollten irgendwann nicht mehr. So würde es euch auch gehen bei Nutella, wenn ihr dann jeden Tag nur Nutella essen würdet. Auf jeden Fall, sie waren unzufrieden, wollten nicht mehr. So, dann geht es weiter. Da sandte der Herr Seraph-Schlangen, das heißt brennende Schlangen oder Feuerschlangen, unter das Volk. Die bissen das Volk, also die haben sie irgendwo gebissen, sodass viel Volk in Israel starb. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte doch den Herrn, dass er die Schlange von uns wegnimmt. Und Mose bat für das Volk. Er bat für das Volk, da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine Seraph-Schlange und befestige sie an einem Feldzeichen. Mose sollte einfach diese Schlange nehmen, so wie er sie da gesehen hat, und ein Abbild dieser Strafe machen. Mose sollte ein Abbild dieser Strafe machen und diese Strafe, so ich muss hier einmal kurz gucken, ja, ich darf euch das nächste Bild zeigen, so ähnlich wie es hier ist, ein Abbild dieser Schlange aus einem Metall sollte er anfertigen und sie dann an einem Stock irgendwie befestigen, an einem Feldzeichen, wir kennen das vielleicht aus Büchern oder aus alten Filmen, da waren so Zeichen, die man im Krieg trug, an so einem Feldzeichen sollte er diese Schlange befestigen. Also ein Abbild der Strafe Gottes anfertigen und dann an diesem Feldzeichen befestigen und für alle sichtbar aufrichten. Das war sehr wichtig, weil wir lesen es jetzt hier. Und das soll geschehen, wer gebissen worden ist, wer von Gott gestraft worden ist, wer diesen Biss erlitten hat und diese Schlange dann ansieht, dieses Abbild der Strafe Gottes anschaut, der soll am Leben bleiben. Und Mose machte eine eherne Schlange, eine Schlange aus Metall und befestigte sie an dem Feldzeichen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden biss und er die metallene Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Ein ganz einfaches Prinzip, ein etwas abstraktes Prinzip. Die Strafe Gottes wird abgebildet an ein Feldzeichen gemacht und wenn jemand diese Schlange anschaut, ist er plötzlich gesund. Gott hätte viele andere Wege, das zu machen, aber er wollte es so. Und das hat ganz, ganz wichtige Gründe für uns, damit wir Gottes Weg der Errettung verstehen können. Damit wir begreifen, wie dieser Antrag Gottes ausschaut für uns, wie er aussieht. Damit wir ihn begreifen und verstehen und vor allen Dingen verstehen, was wir dabei zu tun haben. Wie wir antworten können, wie wir diesen Antrag annehmen können. Das ist sehr, sehr wichtig, gerade in diesem Vergleich. Wir wollen dabei drei Prinzipien uns genauer anschauen. Und der erste Prinzip ist, die Menschen hatten gesündigt. Die Menschen hatten rebelliert. Die Menschen mussten dafür bestraft werden. Das ist das erste Prinzip. Die Menschen haben gesündigt, die Menschen haben rebelliert, die haben gegen Gott gesprochen und die müssen dafür bestraft werden. Und die Strafe sah so aus, dass sie von einer Schlange gebissen wurden und dann starben. Das Ziel dieser Strafe war nicht, dass sie sich quälen sollen nach dem Biss der Schlange. Vielleicht hat es gebrannt, vielleicht auch nicht, wir wissen es nicht. Die Schlangen heißen brennende Schlangen, aber das Ziel war, dass die Menschen sterben sollten. Und das kennen wir auch heute noch. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja? Das ist damals so gewesen, heute genauso. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und jeder von uns ist mit Sünde infiziert. Das ist uns, denke ich, bewusst, dass wir unter der Sünde zu leiden haben, unter den Folgen dieses Schlangenbisses zu kämpfen haben, und letztendlich erwartet uns dafür der Tod. Wir wissen das auch aus dem Garten Eden von Eva. Da ging es auch um eine Schlange. Die Schlange hat nicht gebissen, aber die Versuchung kam. Und Adam hat sich der Versuchung hingegeben, und jetzt leiden wir alle unter diesem Schlangenbiss. Wir leben unter der Sünde. Und wir alle erwarten den Tod. Die Folge der Sünde, das ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Dann geht es um ein weiteres Prinzip. Das Abbild der Strafe wurde für alle sichtbar aufgerichtet. Das Abbild der Schlange wurde für alle sichtbar aufgerichtet. Es wurde nicht versteckt, sie lag auch nicht am Boden, sondern sie wurde irgendwo aufgerichtet, wo jeder sie möglichst gut sehen konnte. Das war wichtig, weil wenn jemand gebissen ist, sollte er das sehen können. Sollte sehen können und dann geheilt werden. Eigentlich ist das wirklich ein abstraktes Vorgehen, was so eigentlich keinen Sinn macht. Also wenn die dann ein Gegengift getrunken hätten, dann würde das für uns verständlich sein. Ja, sie wurden mit dem Gift infiziert, trinken Gegengift, irgendeine Medizin oder so. Aber hier müssen sie, oh, ich bin gebissen worden, ich habe jetzt vielleicht nur ein paar Sekunden, ein paar Minuten, alles klar, ich kriege mal hin, da sehe ich die Schlange so, und jetzt bin ich wieder geheilt. Ein abstraktes Prinzip, was für uns aber sehr, sehr wichtig ist. Jesus wurde zum Sterben an ein Kreuz geschlagen. Zum Sterben an ein Kreuz geschlagen und für alle sichtbar aufgerichtet. Jesus starb nicht im Bett. Jesus starb nicht auf der Folterbank der Legionäre, kurz vor der Kreuzigung. Jesus starb nicht irgendwo auf dem Feld, nicht irgendwo am Boden. Jesus musste aufgerichtet werden. Das war ganz, ganz wichtig. Jesus musste am Kreuz sterben. Erhöht, von der Erde erhöht, dass alle es sehen konnten. Das Abbild unserer Strafe hängt am Kreuz. Merken wir uns das. Das Abbild meiner Strafe hängt am Kreuz. Es gab viele andere Möglichkeiten, wie Gott seinen Sohn sterben lassen könnte. Aber das Abbild unserer Strafe hängt am Kreuz. Und nicht, weil Jesus seinen Lohn bekommen hat. Nicht, weil er das empfangen hat, was er verdient hat. Nein, weil es unser Lohn war. Weil es meine Rebellion war. Und meine Rebellion immer noch ist. Deswegen ließ Jesus sich freiwillig von der Schlange beißen, stellvertretend für uns, und litt unsere Strafe sichtbar für alle. Sichtbar für alle am Kreuz, das Abbild unserer Strafe. Dann gibt es das nächste. Das nächste Prinzip. Die gebissenen Menschen, die eigentlich nur noch den Tod erwarteten, sie wurden gebissen, sie erwarteten nur noch den Tod, mussten auf die abgebildete Strafe schauen und wurden dann geheilt. Die gebissenen Menschen erwarteten eigentlich nur noch den Tod, aber schauten auf Jesus, schauten auf die Schlange und wurden dann geheilt. Und wieder ein abstraktes Vorgehen. Jetzt überlegt mal, die Menschen haben eigentlich sowieso Angst vor der Schlange. Jeder versucht sich zu verstecken, damit die Schlange ihn nicht beißt. Und jetzt werden sie davon gebissen und jetzt müssen sie auf die Schlange schauen. Wieder auf die Schlange. Eigentlich das, was sie fürchten. Und das ist etwas, was wir heute noch beobachten können. Die Menschen, wir können durchaus sagen, alle Menschen haben sie Angst vor dem Tod. Alle Menschen wollen sie leben. Alle Menschen wollen dieser Strafe, dieser unabkehrbaren Strafe Gottes, eigentlich irgendwie ausweichen. Am liebsten so lange leben, wie es eben geht. Und dann müssen sie aber schauen auf einen Mann, der am Kreuz am Sterben ist. Auf einen Mann, der hoch von der Erde erhöht am Kreuz sterben muss. Jesus, der unser Stadt stirbt, der zum Abbild unserer Strafe geworden, unseres Lohnes, unserer Rebellion geworden ist, auf ihn müssen sie schauen und ihn müssen sie anblicken. Und dieses Prinzip, dieser Blick auf Jesus, hat eine zweifache Wirkung. Und ich habe dazu mal ein kleines Beispiel gelesen. Ich kriege das nicht mehr so ganz auf die Reihe. Ich habe da einige Details davon vergessen. Aber ich möchte es euch gerne, soweit ich das kann, oder soweit ich das weiß, möchte ich es euch einmal erzählen. Es hilft uns, dieses Prinzip zu verstehen, weil für uns ist dieses Opfer sehr alltäglich geworden, gerade uns Christen. Und da hilft uns vielleicht so ein Beispiel, das Ganze so ein bisschen mehr und besser vor Augen zu haben. Kinder, ein Junge lebte mal mit seiner Oma. Und diese Oma war verantwortlich für ihn. Die Oma hat ihn nicht nur versorgt, sondern sie hat ihn auch erzogen, weil seine Eltern wohl gestorben sind. Das war jetzt mehrere Jahre zurück. Das war, so wie ich das in Erinnerung habe, wirklich passiert. Der Junge hat ein Problem, ein seltenes Problem. Er war ständig ungehorsam. Der Junge, der hat immer wieder gegen die Oma rebelliert. Oma sagte, nein, du darfst das nicht. Und er hat es immer wieder getan. Und ich weiß nicht genau, was es war. Vielleicht hat er Geld gestohlen oder irgendwas anderes. Im Einzelnen weiß ich es nicht mehr. Aber er hatte auf jeden Fall, lebte mit diesem Ungehorsam. Und die Oma machte sich sehr viele Sorgen und wusste langsam keinen Rat. Sie wusste einfach nicht, was sie machen sollte mit diesem Jungen. Wie sollten sie ihm da helfen? Und eines Tages sagte sie zu dem Jungen, wenn du noch einmal dieses tust, dann werde ich deine Hände nehmen und werde sie auf eine ganz heiße Herdplatte drücken, damit du weißt, welche Folgen dieses dein Benehmen hat. Und sie dachte, okay, wenn ich ihm das jetzt androhe, dann wird er es verstehen, dann wird er es nie wieder tun. Das ging eine Zeit lang gut. Der Junge hatte das immer vor Augen, und damals gab es noch andere Herdplatten, das war nicht induktiv, wo ich alles anfassen kann und es passiert nichts. Nein, das wurde glühend rot, diese Öfen von damals. Ja, wenn man sie gut angeheizt hat, wurden sie glühend rot. Aber der Junge hat es dann irgendwann wieder vergessen oder war es vielleicht wieder alltäglich für ihn geworden und er hat das wieder getan. Und jetzt hatte die Oma ein Problem. Sie hatte ihm versprochen, dass sie diese Strafe ausführen wird, dass sie diesen Jungen bestrafen wird. Aber sie hatte diesen Jungen lieb. Sie hat ihn sehr, sehr lieb. Und sie wollte es eigentlich nicht, dass sie seine Hände auf diese glühende Herdplatte drückt. Das sind unvorstellbare Schmerzen. Aber irgendwas musste sie tun. Und sie musste reagieren. Und dann nahm sie die Hände des Jungen. Und der Junge schrie laut auf, weil er wusste, was jetzt kommt. Und dann konnte man nur noch riechen, wie dort verbranntes Fleisch, also wie diese Dämpfe in die Nase traten. Und der Junge, so voller Schock, schaut er seine Hände an. Seine Hände sind überhaupt nicht verbrannt. Wessen Hände sind verbrannt worden? Die Hände der Oma sind verbrannt worden. Irgendwie hat das die Oma so gemacht, dass sie nicht seine Hände, sondern ihre Hände auf die Herdplatte gedrückt hatte. Und jetzt ist der Junge geheilt. Warum ist er jetzt geheilt? Weil zum einen die Strafe hat jemand bekommen. Die Strafe hat die Oma bekommen. Ihre Hände wurden verbrannt. Und zum anderen ist dieser Junge geheilt worden, weil er wird das nie wieder tun. Weil er weiß, es ist sehr, sehr ernst, was da geschehen ist. Immer wenn er die Hände von der Oma sehen wird, wird er sagen, das will ich nie wieder tun. Weil das hat so einen hohen Preis gehabt, das werde ich niemals wieder tun. Und genauso ist es mit dem Opfer von Jesus. Ich weiß, es ist für uns leider alltäglich geworden. Aber darum geht es. Dieses Opfer heilt uns. Es heilt uns zum einen, weil wir wissen, es ist meine Strafe gewesen. Das ist das Abbild meiner Strafe, die dort am Kreuz hängt. Ich habe es verdient. Es war mein Lohn. Und wenn du errettet werden willst, wenn du loskommen willst von dieser Strafe, dann ist es ein ganz, ganz einfaches Prinzip. Dann schau auf Jesus. Schau im Glauben auf Jesus. So wie die Menschen damals, die von der Schlange gebissen worden sind. Schau auf diesen erhöhten Heiland. Und dann wirst du geheilt. Aber dieses Evangelium hat auch noch eine weitere Kraft. Sie heilt uns nicht nur einmalig bei der Rettung, sondern das Evangelium wirkt in unseren Alltag hinein. In unser Leben als Christ. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir immer wieder auf Jesus schauen. Und es nicht vergessen. Weil Jesus heilt auch unseren Alltag und reinigt uns von der Sünde, so dass wir von Sünde abgeschreckt werden, weil wir Sünde nicht mehr tun wollen, weil Sünde einen so wahnsinnig hohen Preis hat. Der Preis ist der Tod Jesu am Kreuz. Wir sollten nicht vergessen, dass wenn wir in den Kampf gegen den Teufel ziehen, wenn wir dem Teufel widerstehen wollen, dass wir dabei unser Feldzeichen aufrichten, dass wir es aufstellen, dass wir es anschauen, dass wir nicht alleine gegen den Teufel ziehen. Das Feldzeichen ist sehr wichtig im Kampf, damit man weiß, für wen man kämpft, wofür man kämpft und was man da tut. Das Ganze hatte nur eine Bedingung. Die Schlange wurde für die aufgerichtet, die von der Schlange gebissen, worden sind. Du musst auf Jesus schauen, wenn du dir deiner Sünde bewusst bist. Wenn du weißt, ich habe Sünden. So wie wir es im Lied gehört haben, wenn mich Sünde quält, dann muss ich zu Jesus aufschauen. Wenn du dir sagst, ich bin mir keiner Schuld bewusst, dann geht es dir genauso wie den Pharisäern. Dann geht es dir genauso wie Nikodemus. Dann brauchst du Jesus nicht. Dann bist du immer noch auf der Treppe und versuchst, zu Gott hinaufzusteigen. Nur leider wirst du es irgendwann feststellen, hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt, ich habe es nicht geschafft. Du musst dir deiner Sünden bewusst sein. Du musst wissen, ich erwarte den Tod. Ich erwarte den Tod, weil ich gegen Gott rebelliere und gegen ihn sündige. Die einzige Möglichkeit, aus dieser Sünde zu aus diesem Gefängnis zu entfliehen, ist, auf Jesus zu schauen, ihn im Glauben anzunehmen. Und dann darfst du dich an etwas festhalten. Dann darfst du dich an dem Versprechen festhalten, das Gott hier zweimal in diesem ganzen Abschnitt gibt. Er sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen. Geht nicht verloren, sondern der hat ewiges Leben. Dann darfst du Gott beim Wort nehmen. Du darfst Jesus anschauen und darfst Gott beim Wort nehmen und sagen, Gott, du hast es gesagt, ich halte mich daran. Jeder, der an ihn glaubt, das Wesen, an das Erlösungswerk des Sohnes Gottes, der hat das ewige Leben. Der darf sich darin geborgen wissen. Der darf sich darin glücklich schätzen. Als nächstes erklärt Jesus die Motivation hinter diesem Erlösungswerk. Können wir einen Vers singen? Klappt das? Habt ihr irgendwas bereit? Geht das? Lass uns den Kanon singen. Ja? Weil ich sehe, viele sind müde. Hier ist der Sauerstoffgehalt auch sehr niedrig geworden. Bleiben trotzdem in der Zeit. Als nächstes erklärt Jesus die Motivation hinter diesem Erlösungswerk. Jesus erklärt die Kräfte, die hinter diesem Erlösungswerk am Wirken sind. Das werden wir gleich betrachten, unser dritter Punkt. Denn nicht wir haben Gott geliebt, sondern er schenkte uns seine Liebe. Johannes 3, Vers 16. Also, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er schenkte uns seine Liebe. Johannes 3, Vers 16, der goldene Vers der Bibel. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also die Motivation hinter unserer Erlösung ist die Liebe des Vaters zu der Welt. Und man kann es auch übersetzen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Komischerweise ist kein Wort hier von uns. Nicht wir haben Gott geliebt. Hier steht auch nichts davon, dass wir Gott gesucht haben. Wir haben irgendwie nichts dafür getan. Das war eine freie Entscheidung Gottes. Es ist eher so, wie es in Römer 3, Vers 10, ab Vers 10 heißt, es ist keiner, der gerecht ist. Es sucht keiner nach Gott. Es will keiner zu ihm. Kennt niemand den Weg des Friedens. Es ist keine Gottesfurcht in ihren Augen. Ich habe das jetzt abgekürzt aus Zeitgründen. Es ist nichts da, wessen sich der Mensch rühmen könnte. Nichts können wir aufhalten, nichts können wir hochhalten. Ja, das habe ich aber gemacht. Nichts, rein gar nichts. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Der einzige Antrieb für unsere Befreiung aus unserem Gefängnis ist die Liebe des Vaters. Jesus kam auf die Welt, um den Willen seines Vaters zu tun. Der einzige Grund, der einzige Motivation, Antrieb für unsere Befreiung ist die Liebe des Vaters. Und ich möchte mit euch einen kleinen Vergleich machen. Ich möchte, damit es klar wird, noch einmal über zwei Personen nachdenken. In der Bibel gibt es zwei Personen, die ihren eigenen Sohn geopfert haben. Das eine ist Gott, er opferte seinen Sohn. Und dann gab es eine zweite Person. Wie hieß sie? Abraham, genau. Die zweite Person ist Abraham. Für beide ist es der einzige Sohn. Der einzige Sohn, beide lieben ihren Sohn sehr. Für beide ist es eine sehr schwere Entscheidung und beide tun es aus Liebe. Beide Personen haben sehr viele Parallele. Was ist der große Unterschied? Was ist der große Unterschied zwischen den beiden Personen? Was ist der Gegenstand ihrer Liebe? Und da werden wir uns einmal kurz Abraham anschauen. Abraham opfert seinen Sohn. Er opfert es aus Liebe zu Gott. Der einfache Gehorsam reicht da nicht. Pflichtbewusstsein des Abraham reicht da nicht. Das ist sehr, sehr viel mehr, was in Abraham vorgeht. Abraham opfert den Isaak aus Liebe zu Gott. Er opfert ihn, weil Gott eine absolut liebenswerte Person ist. Weil Gott sich Abraham gnädig zugewandt hat. Weil Gott ihn beschenkt hat. Weil Abraham durch Gott viele Wunder gesehen hat. Abraham wurde reich gemacht durch Gott. Gott hat ihm viele Siege geschenkt, hat ihn bewahrt, hat ihm auf wunderbare Weise diesen Sohn geschenkt in einem hohen Alter. Und Abraham erwartete noch mehr Wunder von Gott. Das war das der Gegenstand der Liebe von Abraham. Eine wunderbare Persönlichkeit, mit dem Abraham schon viele wunderbare Erfahrungen gemacht hatte. Und diese Persönlichkeit liebte er und deswegen opferte er seinen Sohn. Und dann haben wir Gott. Haben wir Gott, der seinen Sohn opfert. Und er opfert es aus Liebe zur Welt. Er opfert es für den Kosmos, zu den Menschen dieser Welt. Wir sind absolut keine liebenswerten Personen. Wir haben gerade aus Römer 3 gelesen. Ich möchte an dieser Stelle das einmal wiederholen, was dort steht. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße allen um Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend bezeichnet ihre Bahn und den Tod, den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht in ihren Augen. Das sind nicht irgendwelche Verbrecher, das sind wir gemeint. Wir sind keine liebenswerten Personen, die Gott hier geliebt hat. Wir haben uns Gott nicht zugewandt. Wir rebellieren Gott gegenüber jeden Tag. Wir haben Gott gar nichts geschenkt. Wir machen ihn nicht reich. Gott hat im Grunde genommen nichts von uns. Und das Schlimmste ist, Gott wusste, dass dieses Erlösungswerk nicht von allen angenommen wird. Gott wusste, dass sehr viele Menschen dieses sein Werk nicht beachten werden. Sie werden daran vorbeigehen, sie werden es ignorieren. Sie werden nichts damit zu tun haben wollen. Das wusste Gott alles. Und diese Menschen, wir sind Gegenstand der Liebe Gottes. Gott liebte uns und deswegen opfert er seinen Sohn. Ein absoluter Gegenteil von dem, was Abraham tun musste. Ein krasser Gegenteil im Gegenstand der Liebe dieser beiden Personen. Ich hoffe, wir verstehen, wie unvorstellbar groß diese Liebe Gottes zu der Welt, zu dem Kosmos sein musste. Die Liebe hat ein Ziel. Die Liebe hat ein Ziel, dass dieses Versprechen Gottes sich erfüllt. Wir lesen, damit jeder, der ihnen glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott will deine Rettung. Gott will, dass du zu ihm kommst und dass er mit dir Gemeinschaft haben kann. Das ist sein Ziel, das ist das, was er tun möchte. Aber er fordert dich zu einer Antwort heraus. Er will wissen, ob du diesen Antrag annimmst. Er will wissen, ob du das auch willst. Gott fordert dich auch heraus, eine Antwort zu geben. Was sagst du? Das Einzige, was du tun musst, du musst glauben. Du musst glauben und aufschauen an das Abbild deiner Strafe am Kreuz. Mehr ist es nicht. Und für uns, die wir im Glauben sind, wir im Kampf stehen, täglich, wie antworten wir auf dieses Werk, auf das, was Gott getan hat? Was ist unsere Antwort? Antworten wir mit Liebe? Antworten wir mit neuer Motivation? Motiviert uns dieses Werk noch zu etwas? Motiviert es uns, unser Leben Gott neu hinzugeben, neu in sein Wort hineinzuschauen, um ihn kennenzulernen, ihn zu verstehen, ihn zu begreifen? Es ist ganz wichtig, dass wir es immer wieder neu sehen und betrachten. Und das Letzte ist ein Punkt, den wir kurz streifen werden. Wenn nicht richten wollte Gott die Welt, sondern erlösen wollte Gott die Welt. Und dann haben wir diesen Text hier. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wir müssen uns das so einmal vorstellen. Gott hat alles Gericht, Gott der Vater, alles Gericht Jesus übergeben. Jesus hat das Recht, uns Menschen zu richten. Er sitzt auf dem Richterstuhl. Jetzt, wer hängt am Kreuz für meine Sünden, für meine Strafe? Jesus. Wer ist Anwalt neben mir und Fürsprecher? Jesus. Jesus hängt am Kreuz. Jesus trug meine Strafe. Jesus ist mein Fürsprecher. Wunderbar. Was soll mir noch passieren? In diesem Gericht, da gehe ich unbeschadet durch, weil Jesus auf allen drei wichtigen Positionen sitzt und dort mit ist. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Denken wir nochmal an das Beispiel mit der Schlange. Wenn mich eine Schlange gebissen hat und ich damals zu dem Volk Israel in der Zeit des Volkes Israel gelebt habe und ich sage, ich gucke die Schlange nicht an, ich krieche in eine andere Ecke, verstecke mich im Zelt und ich schaue die Schlange nicht an, dann habe ich das Gericht über mich selbst gesprochen. Der ist schon gerichtet, der nicht auf die Schlange gucken möchte, weil dann er sterben muss. Ich habe mir selber das Todesurteil gesprochen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, Jesus hängt am Kreuz. Jesus ist aufgerichtet worden als Abbild unserer Strafe. Und wir müssen ihn anschauen. Das ist unsere Rettung. Wer ihn nicht anschaut, spricht sich selber das Todesurteil. Du bist schon gerichtet. Das muss keiner mehr machen. Du sprichst dir selber das Todesurteil. Weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan worden sind. Ich überspringe etwas. Merken wir uns dieses Bild. Nichts Besonderes. Es ist eine dunkle Umgebung und ein Licht, eine Öffnung, aus der Licht scheint. Es ist so, als ob du im Gefängnis bist, aber die Tür zur Freiheit, die ist offen. Und dort oben steht der Richter und er hält seine Begnadigung in der Hand und er ruft, komm heraus aus dem Licht, aus dem Gefängnis, komm heraus aus der Dunkelheit, komm zu mir. Und die Menschen wollen nicht. Die Menschen wollen nicht. Weil Sündigen geht in der Dunkelheit viel, viel einfacher, viel, viel besser. Die Menschen lieben ihr Gefängnis, sie wollen nicht heraus. Sie wollen im Schutze der Dunkelheit weiter ihre bösen Werke verstecken. Da steht im Griechischen eine bestimmte Formulierung, lasse ich jetzt weg. Und sie wollen im Schutze der Dunkelheit weitere nichtsnutzige, verwerfliche, wertlose Dinge tun. Das merken wir immer wieder. Menschen, die in der Dunkelheit wandeln, wenn wir sie einladen zu einer Evangelisation, wenn wir sie einladen zum Gottesdienst, wenn wir mit ihnen über das Heil sprechen, dann sagen sie zu uns, ich habe keine Zeit. Ich kann nicht. Dann kommen ganz wichtige Dinge. Ich muss arbeiten, ich muss meine Serie gucken, ich muss ausruhen, ich muss entspannen. So viele Dinge kommen dann, die wir auch häufig zu hören bekommen. Menschen, die in der Dunkelheit leben, sehen diesen großen Unterschied nicht. Hier geht es um etwas ganz Besonderes, etwas ganz Wichtiges. Es geht um ihr Seelenheil und sie tauschen das aus. Sie bleiben lieber in der Finsternis, weil man dort viel ungestörter nichtsnutzige Dinge tun kann. Das sagt der griechische Ausdruck hier. Das ist das, was Menschen oft tun wollen, weil sie nicht aus der Dunkelheit heraus wollen. Weil sie nicht ins Licht wollen, weil sie nicht ins Licht treten wollen. Wenn aber jemand seinen Zustand erkennt, wenn er sein Gefängnis erkennt, wenn er seine Werke erkennt, wenn er sieht, was er tut, wenn er versteht, dass seine Werke ihn letztendlich das Leben kosten werden, und wenn er dann das Ganze begreift, verstanden hat und seine Taten bereut, dann sucht er einen Weg heraus. Dann sucht er das Licht. Dann läuft er dem Licht entgegen und dann kann ihn daraus da auf diesem Weg nichts mehr aufhalten. Und genau das ist das Gericht. Das Gericht im Griechischen heißt Krisis und das heißt Scheidung. Darin scheidet sich das Ganze. Die einen wollen in der Dunkelheit bleiben, die anderen wollen zum Licht. Die anderen wollen dem Licht entfliehen. Die einen verstecken sich in der Dunkelheit und andere fliehen aus der Dunkelheit und wollen nichts mehr damit zu tun haben. Sie wollen ihr Herz von Gott immer wieder neu reinigen lassen, weil das ist das Problem. Wenn du ins Licht kommst, dann sehen die anderen, wie du aussiehst. Dann sieht Gott, wie du aussiehst. Dann wird dein Leben umgekrempelt. Dann wird es verändert. Und Menschen wollen häufig nicht, dass ihr Leben verändert wird. Sie wollen es nicht tun. Sie genießen es und wollen so bleiben, wie sie sind. Sie haben Angst, dass ihre Werke offengelegt werden. Und andere wollen, dass ihre Werke offengelegt werden. Sie wollen, dass Gott ihr Leben verändert. Ich komme zum Schluss. Ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen. Die Beziehung mit Gott kann man nicht verdienen. Es ist unmöglich. Niemand kann zu Gott hinaufsteigen. Es gibt keine Treppe, die du auf Knien hochsteigst. Du kannst niemals zu Gott einfach so kommen. Es ist viel einfacher. Gott kam zu uns. Gott ist herabgestiegen zu uns. Gott ist bei uns. Er liebt dich. Er hat an deiner Stelle Jesus ans Kreuz nageln lassen. Er ist das Abbild unserer Strafe. Und er hält dir seine Hand entgegen. Er macht dir dieses Angebot, so wie Abi das dann am Anfang gesagt hat. Er macht dieses Angebot, er ruft dich ins Licht, er will dich retten aus deinem Gefängnis und er ruft dich auf und ich rufe dich genauso. Die Gemeinde ruft dich, geh aus deinem Gefängnis, geh zum Licht, nutze diese Gelegenheit, lass deine alten Werke hinter dir und lass dich von Jesus verändern. Das ist das, was Gott uns versprochen hat. Das ist der Weg der Errettung, das ist der Antrag an dich. Die Frage ist, nimmst du das an? Und ich rufe dich auf, nimm es an. Amen.